Es grüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Willkommen in der Gesundheitssendung. Wir beleuchten heute Diagnoseverfahren aus christlicher Sicht. Geht eine kranke Person Hilfe suchen zu einem Fachmann seines Vertrauens, dann durchforscht der Arzt, Heilpraktiker bzw. Therapeut zunächst den Menschen. Wir alle kennen aus eigener Erfahrung die verschiedenen Methoden, die dabei angewandt werden. Nicht alle sind angenehm, nicht alle Diagnoseverfahren sind eindeutig nachvollziehbar und wissenschaftlich belegt. Und genau diese alternativen Untersuchungsmethoden wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen. In unserem Blickfeld sind unter anderem die Iris-Diagnose, das Pendeln, die Kirlian-Fotografie mit der Aura-Diagnose, die Bioresonanz bzw. der Biotensor und die Kinesiologie, also der Muskeltest. Als Gast haben wir die Heilpraktikerin und Autorin des Buches Wege der Heilung, alternative Diagnose- und Therapieverfahren aus christlicher Sicht eingeladen. Sie ist uns aus Grünkraut bei Ravensburg zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Dörflinger.
Grüß Gott.
Frau Dörflinger, liebe Zuhörer, ist Krankengymnastin. Sie hat eine Zusatzausbildung zur Heilpraktikerin. Daneben ist sie noch Ehefrau und Mutter von recht jungen kleinen Kindern. Zusammen mit ihrem Mann führt sie den christlichen Verlag D&D Medien und sie schreibt selbst Bücher. Ihre geistige Heimat ist die Gemeinschaft Emanuel in Ravensburg. Frau Dörflinger, in ihrem Buch Wege der Heilung, alternative Diagnose- und Therapieverfahren aus christlicher Sicht, sprechen Sie ganz schön Klartext, der nicht unbedingt ankommt und sogar in christlichen Kreisen kontroverse Diskussionen hervorruft. Was war denn Ihre Motivation, dieses Buch zu schreiben?
Das hat angefangen, dass ich als Heilpraktikerin in den ersten Jahren meine Praxis in den Räumen der Gemeinschaft Emanuel drin hatte. Und da kamen dann schon die ersten Anfragen an die Gemeinschaftsleitung. Wie könnt ihr so eine Frau bei euch unterbringen? Das ist doch alles ganz fürchterlich daneben. Und dann hat die Gemeinschaftsleitung natürlich sich an mich gewandt, hat gesagt, Moni, was ist da los? Und dann habe ich denen natürlich erklärt, warum ich manches mache und manches auch nicht mache. Und habe dann eben angeboten, ich drösel denen mal einfach die Sachen auf, die ich mache, und erkläre ihnen, dass es ganz normale Dinge sind.
Mhm. Also wenn die Kritiker gesagt haben, das ist doch daneben, was die Monika Dörflinger macht, können Sie uns das konkret sagen, was Sie damit meinten?
Also Originaltext ist, das ist doch ein Teufelsweib.
Okay, also dass Sie einige Diagnoseverfahren und Therapieverfahren anwenden, die aus christlicher Sicht nicht angewendet werden dürften.
Genau. Mhm. Und wenn man einfach sich umschaut, gibt es auch einfach diesen zwei Straßengräben. Die einen sagen, wir dürfen als Kinder Gottes alles machen und wenn wir eben halt Christen sind. Und die anderen sind sehr eng und sagen, es ist alles ganz schlimm und alles vom Teufel, was da in der alternativen Heilkunde gemacht wird. Wo wenn man etwas genauer hinschaut, dann steht sogar schon in der Bibel, dass Gott bestimmten Pflanzen bestimmte Heilkräfte gegeben hat, Heilwirkungen, die wir für uns einsetzen sollen. Und darum habe ich mir gesagt, jetzt schaue ich mir diese Verfahren genauer an, musste ich ja auch berufswegen, und schaue mir die Hintergründe an, ob es die Hintergründe auch braucht und wie es auch wissenschaftlich aussieht, die Erklärungsversuche. Und ja, so habe ich eben angefangen, diese ganzen Verfahren einfach auseinanderzunehmen.
Und genauer unter die Lupe zu nehmen und das auch als treue Christin. Was ist denn so auch die Schwierigkeit bei der Thematik alternativer Diagnose und auch Heilverfahren?
Schwierig ist, dass vieles Erfahrungsmedizin ist, die erst noch wirklich erklärt werden muss. Mhm. Und dass vieles eben auch aus diesen andersartig religiösen Bereichen kommt, eben aus dem buddhistischen Raum, aus dem hinduistischen Raum sehr viel. Und dass es einfach modern ist, diese Sachen auch zu vermischen. Mhm. Und da muss man sich einfach wie durch den Dschungel durchkämpfen. Was ist jetzt eigentlich das Original und wie ist es überhaupt?
Und nun sind wir ja hier bei Radio Horeb, einem Radio mit katholischer Ausrichtung. Und für uns ist ja auch immer wichtig, was schreibt der Papst, was schreibt Rom zu dieser Thematik. Und da müssen wir Christen, wenn wir suchen, sagen, dass es keine klaren Wegweiser gibt, der sagt, ich sage jetzt mal willkürlich einige Verfahren, Akupunktur ja, Homöopathie nein, Massage ja, gewisse Massagemethoden nein. Also es gibt einfach auch keine klaren Wegweiser. Wir als Christen sind gefordert, uns eine Meinung zu bilden und auch abzuklären. Wer von Ihnen an den Radios sich persönlich schon mal mit der Frage beschäftigt hat, ob nun Ihres Diagnose oder das Bioresonanzverfahren als Diagnoseverfahren in Frage kommen, der weiß, dass sich hier die Auffassungen teilen und sogar die Gemüter leicht erhitzen. Warum? Ja, weil eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, gepaart auch mit Unwissenheit und weil einfach auch klare Wegweiser fehlen. Und das heißt für uns Christen gemäß des Paulus-Wortes im ersten Brief an die Thessaloniker, das war im Kapitel 5, Vers 21, prüfet alles und behaltet das Gute. Frau Dörflinger, was sollen jetzt nun Kriterien sein, nach denen ich ein Diagnoseverfahren prüfe?
Zum einen schaue ich mir an, was ist das Messgerät? Ist es ein tatsächliches Gerät, das auch wirklich was misst, oder ist es nur ein Scheingerät? Dann, was ist auch die Fragestellung, die ich da stelle? Sind sachliche, enge Fragen, wie es in der Diagnostik üblich ist, oder geht es um existenzielle Dinge, wo es einfach man sich schon fast auf Terrain der Wahrsagerei bewegt? Dann schaue ich mir die weltanschaulichen oder religiösen Hintergründe an von der Methode. Woher kommt die Methode? Braucht es diesen Hintergrund oder ist der völlig egal? Welche Rolle spielt er dabei? Oder auch, wer führt das Diagnoseverfahren durch und wie? Mhm. Weil einfach manche Therapeuten einfach esoterisch sehr beeinflusst sind und versuchen, irgendwelche Energien in den Hilfesuchenden zu leiten. Und eben, auf welchem Hintergrund macht es dieser Therapeut? Dann schaue ich mir an, ist die Methode nachweisbar oder erklärbar? Oder wie wird sie zumindest versucht zu erklären? Und was mir sehr wichtig ist, ist das Ergebnis reproduzierbar. Sprich, wenn ich ein paar Mal hintereinander diese Sache messe, komme ich auf das gleiche Ergebnis, weil das ist einfach wichtig. Mhm. Ansonsten ist die Diagnose einfach unzuverlässig.
Mhm. Und willkürlich. Und Sie sagten, wichtig ist auch, aus welchem weltanschaulich-religiösen Hintergrund kommt die Methode. Und dazu, zu dieser Frage, gibt es eine Hilfestellung aus Rom, aus dem Vatikan, nämlich das Schreiben Jesus Christus, der Spender lebendigen Wassers, nämlich die Überlegungen zu New Age aus christlicher Sicht, weil ja auch viele Methoden auch angewandt werden oder auch weiterentwickelt werden von Menschen, die nicht ganz klar das christliche Menschenbild verfolgen. Ja, beginnen wir doch jetzt mit der Iris-Diagnose und gehen nach den von Ihnen genannten Kriterien vor. Doch zunächst erklären Sie uns doch bitte ganz allgemein, was ist die Iris-Diagnose?
Das ist eine Diagnose anhand der Regenbogenhaut des Auges. Das ist also das Farbige um unsere Pupille herum. Mhm. Da hat man einfach herausgefunden oder gesagt, das Auge ist nicht nur der Spiegel der Seele, sondern der ganze Körper, der ganze Organismus ist da drin repräsentiert, kann man da drin wiedersehen. Und dann hat man einfach diese Iris in verschiedene Flächen und Kreise eingeteilt, wo bestimmte Stellen, bestimmte Organe des Körpers widerspiegeln sollen. Also man geht ran und schaut sich erstmal an, ob da irgendwelche Verformungen sind, ob da Flecken sind oder Löcher in dieser Farbfläche.
Das ist also die Fragestellung.
Genau. Mhm. Dann schaut man auch noch die Farbe der Iris insgesamt an. Mhm. Und wenn man genau mal im Spiegel nachschaut, da sind so Maserungen zu erkennen. Das schaut man sich auch noch an. Entweder genau mit dem bloßen Auge oder mit so einem speziellen Mikroskop, das man.
Ah, dann sind wir bei der Frage, wie ist das Messgerät konzipiert und was erkennt das Messgerät?
Genau. Mhm. An sich kann man innere Erkrankungen schon auf der Iris sehen. Also zum Beispiel bei Stoffwechselschwächen oder Schwächen vom Verdauungssystem gibt es auch bestimmte Verfärbungen. Es gibt so diese Kupferringe bei Kupferkrankheit. Es gibt bei Eisenkrankheit bestimmte Verfärbungen, die man schon sehen kann. Und man muss auch sagen, wenn jetzt Organe krank sind, kann es wirklich Flecken auf der Iris hinterlassen. Was aber mein Problem bei dieser Diagnose ist, ist, dass nicht jeder Fleck auch oder jede Unregelmäßigkeit auch eine Erkrankung sein muss. Also da wird oft mehr hineininterpretiert, als tatsächlich wirklich in dem Menschen krank ist. Und wenn man sich mal genauer mit diesen Landkarten oder Iriskarten beschäftigt, muss man feststellen, es gibt 60 verschiedene und keine zwei sind wirklich genau gleich. Das heißt, diese Repräsentationsflächen sind einfach verschoben. Das heißt, beim einen ist der Dickdarm ein Stück weiter oben als bei der nächsten Landkarte. Und von daher bin ich da ein bisschen kritisch. Es gibt wirklich Könner, die einfach aus Erfahrungen und Erfahrungswerten heraus schon einiges sehen können im Auge des Menschen. Aber als alleinige Diagnosemethode bin ich da ein bisschen vorsichtig.
Also die Iris-Diagnose könnte nach Ihrem Ermessen von einem erfahrenen Diagnostiker als Zusatzdiagnose-Stellmethode durchaus in Erwägung gezogen werden.
Genau, wenn es eben um diese körperlichen Erkrankungen geht, wo ich eigentlich dann sage, da hört für mich das Christliche auf, ist dann, wenn es an die Konstitutionsdiagnose geht, weil da geht man zum einen von der irrigen Annahme aus, dass alle Iriden bei der Geburt hellblau sind. Also die Farbe sagt eigentlich nichts wirklich aus über die Konstitution des Menschen, sondern ist einfach erblich bedingt. Und es gibt natürlich auch wieder Therapeuten, da muss man sich die wieder genauer anschauen, die dann eben so astrologische Konstellationen mit zur Hilfe nehmen. Also da ist dann klar wieder eine Grenze überschritten. Aber wenn der Therapeut okay ist, würde ich sagen, kann man schon das zur Hilfe nehmen.
Kommen wir zur Kinesiologie. Es ist zu entscheiden zwischen Kinesiologie als Therapieverfahren und Kinesiologie als Diagnoseverfahren. Kernstück der Diagnostik ist der kinesiologische Muskeltest. Was zeigt der Muskeltest, Frau Dörflinger, und wie wird er ausgeführt?
Man geht davon aus, dass die Organe, die haben ja Nervenverbindungen hoch zur Oberfläche des Körpers. Und dort gibt es diese sogenannten Triggerpunkte, wie man es in der manuellen Therapie nennt, wo einfach die Nerven und die Muskeln miteinander kommunizieren. Und jetzt geht man davon aus, dass der Körper praktisch selber feststellen kann, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich, was macht mich krank. Also zum Beispiel bei der Allergiediagnose kann man das machen. Oder dass er einfach Mangelerscheinungen anzeigen kann. Da geht man hin und kann es dann eben mit diesem Muskeltest machen. Da nimmt der Patient die Substanz, die man in Verdacht hat, in die Hand und drückt sie sich fest an seinen Körper, dass Körperkontakt da ist. Und der Therapeut, der testet an einem definierten Muskel, der einfach zu dem Organ dazugehört, zum Darm zum Beispiel, dieser Armmuskel, testet, wie die Kraft des Muskels sich verhält. Vorher wird geguckt, wie stark ist der Muskel. Und dann wird ganz fein getestet, ist die Kraft des Muskels sozusagen wie ausgeschaltet oder kann der Arm ganz normal gehoben werden?
Habe ich Sie richtig verstanden? Also mit Hilfe des Muskeltests, also mit Hilfe der Kinesiologie, können auch Medikamente, können auch Behandlungsmethoden getestet werden?
Genau. Man kann zum Beispiel, gerade bei Lebensmitteln, wird es gern gemacht, diese Allergie. Oder Unverträglichkeiten werden getestet, dass man einfach diese entsprechenden Lebensmittel wirklich in Körperkontakt nimmt und es wird getestet, wie reagiert mein Körper, wie reagiert die Kraft des Körpers darauf.
Ah, ich hatte es jetzt so verstanden, dass auch Medikamente getestet werden, aber
kann man auch
bei Allergien kann getestet werden, ist es das Waschmittel, ist es das Lebensmittel, ist es dies oder jenes.
Genau, also zum Beispiel im Leistungssport wird es oft auch gemacht, zum Schauen, wie zum Beispiel, wie steht es um Magnesium, ist da Mangel oder nicht? Und dann nimmt man dieses Medikament oder das Magnesiumpräparat und dann kann man testen, ob der Muskel dann stärker reagiert oder ob er eben abgelascht ist. Und daran kann man einfach, ja, man geht einfach davon aus, der Körper ist intelligent genug zu sehen, was fehlt mir, was nicht, was tut mir gar nicht gut.
Geht das dann nicht auch so in diese Richtung Biofeedback?
Ein bisschen. Also ist ein bisschen anders. Kinesiologie ist etwas wissenschaftlicher, wobei es dort auch von Könnern gemacht werden muss. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt nur eine Therapeutin kennengelernt, die es wirklich so macht, dass ich sage, das ist super und sauber wissenschaftlich diagnostiziert. Mhm. Ich habe viel Therapeuten gesehen, die dann irgendwo ein Fläschchen hinter den Rücken des Patienten halten und dann am Arm drücken wie ein Elefant. Gut, die Armkraft lässt natürlich irgendwann nach, aber da ist es einfach Unfug.
Also worauf kommt es bei der Diagnosestellung mit Hilfe des kinesiologischen Muskeltests besonders an?
Also es darf nicht mit Wahnsinnskraft dieser Arm runtergedrückt werden, weil an sich reicht es wirklich, diesen kleinen Druckunterschied an genau dieser Triggerpunktstelle zu testen. Und dann kann man auch nicht sagen, der Muskel war halt ermüdet, sondern da kann man wirklich Unterschiede feststellen von der Kraft des Körpers. Und es muss eben auch ein Kontakt von diesem entsprechenden Mittel am Patientenkörper sein. Weil ansonsten kann der Patientenkörper nicht wirklich irgendwie was sagen, das ist schlecht, das tut mir nicht gut, wenn er nicht mal einen Berührungspunkt hat.
Und wo sehen Sie die Grenzen der Kinesiologie?
Kinesiologie, wenn man seelische Verletzungen diagnostizieren will. Weil da ist es dann so, dass der Therapeut meistens mit Mudras arbeitet. Mudras sind definierte Handbewegungen, Handhaltungen, die zum Teil aus dem Yoga stammen und eben von den buddhistischen Priestern einfach als Kommunikationsmittel zu ihren Göttern sind. Das heißt, mit diesen Handhaltungen und Bewegungen will man aus der geistlichen Welt Antworten haben. Und ich denke auch, da ist die Therapie, da ist für mich dann einfach ein Punkt überschritten, weil nur wenn ich auf einen Punkt drücke und Mudras mache, eine Seele zu heilen, das finde ich heftig. Also da kann eigentlich nur wirklich Gott heilen.
Da sagen Sie also, Diagnose mithilfe der Kinesiologie, ja. Wir müssen uns den Anwender anschauen, bei der Therapie Vorsicht. Wobei man sagen muss, es gibt inzwischen ja sehr, sehr viele kinesiologische Schulen auch.
Nee, also bei der Therapie kommt es bei mir drauf an, sind es körperliche Zustände, also gerade orthopädisch und leistungssportlich, Allergien, solche Sachen, super. Kann man wirklich gut behandeln, auch diese, ja, was jetzt gerade modern ist, diese Crossover-Übungen, dass man die beiden Hirnhälften miteinander verbinden will durch Koordinationsübungen, ist auch wunderbar erklärbar. Nur wäre ich vorsichtig bei der Kinesiologie, wenn es in den seelischen Bereich geht.
Also frage ich Sie nochmal, wie ist die Diagnose mithilfe des Muskeltests zu bewerten, wenn wir nach dem Rat des Apostels Paulus verfahren? Prüfet alles und behaltet das Gute.
Also zu körperlichen Beschwerden, sei es jetzt eben orthopädischer Art oder Allergie, Sachen, die der Körper wirklich testen kann oder selber sagen kann, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, ist es eine gute Methode. Ich würde mir den Behandler einfach auch anschauen, weil eben manche wirklich wieder so ein esoterisches Zeugs drüber stülpen, sei es, dass sie mit Mudras arbeiten und in der Seele herummachen wollen oder eben dann Rückführungen in frühere Leben machen wollen. Aber das gehört an sich nicht zur Kinesiologie, wird aber kombiniert, wenn jetzt ein entsprechender Therapeut meint, er müsste das machen.
Danke, Frau Dörflinger. Bis hierhin, Diagnoseverfahren aus christlicher Sicht. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Monika Dörflinger ist Heilpraktikerin und Autorin des Buches Wege der Heilung, alternative Diagnose- und Therapieverfahren aus christlicher Sicht. Frau Dörflinger, lassen Sie uns nun über die Kirlian-Fotografie sprechen. Man könnte sie auch Hochfrequenz-Hochspannungsfotografie nennen. Dabei wird auf bunten Bildern die Aura bzw. die Lebensenergie eines Patienten fotografisch festgehalten. Doch gehen wir am besten der Reihe nach vor. Woher kommt das Wort Kirlian-Fotografie?
Das waren eben diese Wissenschaftler, die so geheißen haben, die Valentina und der Simeon Kirlian haben die geheißen. Die haben angefangen, versuchen, elektrische Funken und Entladungen auf Fotopapier abzubilden. Da haben sie das bei Menschen, sind sie vom anthroposophischen Menschenbild her ausgegangen, dass der Mensch eben verschiedene Leiber hat und ein Ätherleib oder eine Aura um sich herum, was eben die Lebensenergie widerspiegeln sollte. Wie man das macht, ist, dass man Strom, ziemlich hochfrequenten Strom, aber nicht gefährlich, in den Patienten oder über die Hand des Patienten einleitet. Und der springt dann quasi in Funken von der Hand des Menschen ab oder von der Haut des Menschen ab. Und dann kann man eben so Bilder machen, wo dann so eine Struktur um den Menschen herum, so eine Lichtstruktur um die Hand herum abgebildet wird. Was dann angeschaut wird, ist, wie ist die Struktur von dem Ganzen, wie ist die Farbintensität, gibt es Löcher, gibt es irgendwelche Deformierungen, und dann sagen die eben, wenn da irgendwas ungleichmäßig oder blasser ist, dann weist es auf eine Krankheit hin.
Wie sieht denn so ein Foto aus? Können Sie uns das einmal erklären?
Also wenn man jetzt zum Beispiel die Hand nimmt, dann ist die Hand selber, der Umriss ist schwarz. Und drumherum gibt es so eben farbige, ja, wie Schattierungen.
Also sieht aus auch ein bisschen wie Strahlen.
Regenbogenfarben,
ne?
Ja. Wie ein kleiner Regenbogenstrahl drumherum. Wobei auch hier mal etwas kritisch sein, da es ja die Lebensenergie abbilden soll, weil es eben auch mal probiert wurde mit Leichen und mit mumifizierten Körperteilen oder eingefrorenen Sachen. Und auch da kann man wunderbare Bilder von der Lebensaura machen. Also was abgebildet wird, ist wirklich der Strom, der abspringt, aber nicht irgendeine Aura, die es da tatsächlich gibt, weil es gibt keine Lebensaura bei mumifizierten Körperteilen oder bei Leichen. Mhm. Man muss auch sehen, es ist auch von daher nicht als genaue Diagnose anzusehen, weil je nach Anpressdruck oder Hautkontaktfläche oder Hautdurchblutung und Hautfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, die Art des Films, Unterlage und Belichtungszeit ist jedes Mal ein anderes Bild zu bekommen, auch wenn es in Sekundentakt hintereinander geschossen wird.
Kommen wir noch mal zu der Frage, was sieht denn nun der Diagnostiker auf dem Foto und welche Rückschlüsse zieht er daraus? Oder mit welchen Fragestellungen gehen denn eigentlich auch Menschen zu jemandem, der die Kellyanne-Diagnose durchführt?
Also letztendlich muss man sich wirklich eigentlich an das anthroposophische Weltbild anlehnen, weil eben der Rudolf Steiner diese verschiedenen Leiber, die wir so haben sollen, definiert hat. Und eben dieser Ätherleib soll ja unsere Lebensenergie widerspiegeln. Also letztendlich geht ein Mensch dorthin und will schauen, ob irgendwo Löcher sind, ob irgendwelche Organdefekte oder Energieblockaden im Körper sind, damit er eben wieder...
Und was wird dann behandelt, diese Energieblockaden?
Genau. Und also von daher muss man davon ausgehen, dass Therapeuten, die das machen, auch entweder das anthroposophische oder das esoterische Weltbild hinter sich haben, weil natürlich diese Energieblockaden aufgelöst werden sollen, indem man kosmische Energie in den Patienten reinleitet. Also für mich ist das jetzt eine Sache, wo ich sage, ganz klar als Christ, nicht vereinbar mit unserem Glauben.
Wobei wir müssen ja auch abgrenzen jetzt dazu vielleicht zur traditionellen chinesischen Medizin, wo es ja auch um Lebensenergien geht und die Akupunktur, das haben wir ja in einer der letzten Sendungen besprochen, wird ja auch von Ihnen durchaus praktiziert. Wo ist denn da jetzt so der Unterschied zwischen der Lebensenergie, wie ihn vielleicht die Diagnostiker beurteilen, die Kellyanne-Fotografie anwenden, und bodenständigen Menschen, die Akupunktur anwenden?
Die Lebensenergie quasi in uns drin, wenn man jetzt die Akupunktur mal rein wissenschaftlich sieht, regt man dort den Blut- und Lymphfluss an und die Elektrik in unserem Körper. Es wird ja alles über die Nerven mit elektrischer Weiterleitung weitergeleitet. Die ist nachweisbar und man versucht, das durch Impulse am Nerv, also indem man da reinpiekst und Schmerzimpulse setzt, versucht man das anzuregen. Und man kann eben durch die Nerven auch die inneren Organe erreichen. Das ist einfach wissenschaftlich nachgewiesen. Während hier geht es ja darum, diesen Ätherleib, den der Rudolf Steiner erfunden hat, nachzuweisen, sprich eine Energie, die uns umfließt und die weder nachweisbar ist, und eben, wie wir gesehen haben, auch einfach Unfug ist, weil es ist keine Lebensenergie, wenn auch ein toter und längst toter und mumifizierter Körperteil diese Lebensenergie, mal in Anführungsstrichen, abstrahlt. Das ist einfach ein Ding, das erfunden wurde und das eben gern von eben esoterisch beeinflussten Menschen gemacht wird, weil die ja glauben, sie können die Energie anzapfen und die kosmische und an den Menschen weitergeben. Dort also quasi dieses Vakuum auffüllen.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist die Kilian-Fotografie aus christlicher Sicht nicht zu empfehlen?
Nee, also gar nicht.
Eine Methode, die von vielen Menschen zur Selbstdiagnose angewandt wird, das ist ja das Pendeln. Es kann von jemandem, so ist es im Internet zu lesen, leicht erlernt werden. Frau Dörflinger, was ist denn Pendeln?
Pendel ist der Versuch einer Diagnosestellung mit Hand von einem Gegenstand. Die meisten nehmen so ein Silberteil, manche nehmen auch einen Edelstein an der Kette. Dabei soll das Pendel einfach Auskunft geben auf Fragen, das man ihm stellt, indem es sich in gewisser Weise nach rechts oder links oder im Kreis bewegt. Jetzt gibt es verschiedene Untersuchungen, was denn an diesem, in Anführungsstrichen mal, Messgerät dran ist. Was ist denn überhaupt das Messgerät? Wenn man jetzt mal die Psychologen nimmt, die haben das mehrfach bestätigt, dass man ein Pendel nicht wirklich völlig ruhig halten kann. Weil wenn man sich darauf konzentriert, seinen Arm ruhig zu halten, dann sind kleinste Nervenimpulse, die unsere Muskeln zucken lassen. Das heißt, das Pendel wackelt, egal was passiert. Jetzt sagen natürlich viele, oh, das kann auch vom Unterbewusstsein herkommen, weil eben das Messgerät nicht wirklich ein Gerät ist, sondern die Aufhängung, spricht der Mensch selber. Man spricht ja dann sozusagen von einem Scheingerät. Aber für mich ist es nicht ausreichend erklärt, dass es nur das Unterbewusstsein ist. Ich denke, das sind einfach andere Kräfte am Wirken. Weil wenn man jetzt mal auch im Lexikon ein bisschen nachblättert, dann stellt man fest, das ist eine Divinationsmethode. Und auch in der Definition ist im Lexikon auch schon drin, dass es eine Form von Wahrsagerei auch ist. Was ich auch ganz gern schaue, ist weiter im Internet, mit was sind denn diese Seiten miteinander verlinkt, also verbunden. Und wenn man auf die Pendelseiten geht, dann kommt man auch zu sämtlichen Seiten von Astrologie, von Schamanen, Reiki-Meistern oder Channelern, das sind die, die Kontakt mit den Toten aufnehmen. Da bin ich dann auch immer schon vorsichtig, wenn ich sehe, dass so dieses Umfeld eigentlich das ist, wo ich sage, das ist für Christen nicht haltbar. Dann ist für mich auch die nächste Frage, wie kann ich das Pendel als lebendiges Gegenüber ansehen, ohne irgendein komisches Weltbild zu haben? Und
also da muss man vielleicht dazu sagen, dass manche Pendler das Pendel als menschliches Gegenüber ansehen. Sie fragen, stellen also gewisse Fragen an das Pendel. Vorher wird festgelegt, liebes Pendel, sag mir, was ist Ja und was ist Nein, in welche Richtung geht welche Antwort. Und dann nimmt man sozusagen Kontakt mit dem Pendel auf. Befürworter sagen ja, diese Antworten kommen aus dem Unterbewusstsein, Sie haben es schon erklärt, nämlich durch diese kleinsten Muskelzuckungen, die in den Fingerspitzen spürbar sind.
Ja, nur funktioniert das dann mit dem Unterbewusstsein auch nicht, wenn ich jemand anderes diagnostizieren will. Und ein Pendel ist einfach tote Materie, das kann keine Person sein. Und wenn ich mal ganz flapsig bin, dann sage ich mir, was mache ich, wenn das Pendel mal beleidigt ist und zickt.
Also, ja. Aber ja. Gehen wir zu unserer Bibel über. Welche klaren Aussagen gibt es dazu Ihrer Meinung nach in der Heiligen Schrift?
Also ich nehme da ganz gern, da gibt es ziemlich viele aus dem Hosea. Der Opferwein raubt meinem Volk den Verstand. Es befragt sein Götzenbild aus Holz, von seinem Stock erwartet es Auskunft. Ja, der Geist der Unzucht führt es irre. Es hat seinen Gott verlassen und ist zur Dirne geworden. Das Hosea 11 folgende. Da muss man wissen, dass die Israeliten oder die Völker um sie herum eben mit dem Stock genau das Gleiche gemacht haben, wie wir heute mit dem Pendel machen. Dass es dort auch darum ging, wie rum schlägt der Stock aus. Und von daher kann ich das eigentlich sehr gut übertragen auf das mit dem Pendel. Weil wenn man den korrekten medizinischen Ausdruck auch nimmt, dann heißt es siderisches Pendel, das heißt von den Sternen befähigt. Also man geht schon davon aus, dass durch den Körper des Heilers die kosmischen Kräfte in das Pendel wirken und es dadurch auch antworten kann.
Dann kommen wir nochmal zu der Frage, wovor ist also auch zu warnen beim Pendeln?
Zum einen werden oft existenzielle Fragen gestellt, was einfach ins Gebiet der Wahrsagerei geht. Oder Ferndiagnosen. Man kann einfach auch nicht, also ja, wenn ich jetzt mit dem sehe, wie manche Medikamente auspendeln in irgendeinem Nebenzimmer, dann frage ich mich, woher will das Pendel wissen, was der Patient braucht. Also es sind einfach so unerklärliche Dinge, wo einfach die geistliche Welt mit einbezogen wird und von der, oder die kosmische, kann man auch sagen, ist ja, von der Antwort erwartet wird. Ich kann aber nicht dann sagen, das sei Gottes Antwort oder Gottes Energie, die mir da antwortet, weil ich Gott nicht manipulieren kann. Man kann beten, man kann Gott bitten, einem was zu zeigen, aber man kann nicht sagen, dass er das garantiert tut.
Mhm. Nun haben wir ja
durch den Pendel.
Nun haben wir ja eben gerade über die Kinesiologie gesprochen, über den kinesiologischen Muskeltest. Mhm. Und es gibt auch Menschen, die nutzen das Pendel so wie die Kinesiologie, um auszutesten, ist das und das gut für mich, und befragen dazu ihr Pendel. Wie ist das einzuschätzen?
Bei der Kinesiologie ist es einfach wissenschaftlich auch erklärbar und auch nachvollziehbar, was da wirkt und warum der Muskel nicht tut. Beim Pendeln nicht, weil zum einen wird das Pendeln gerade über Medikamenten oft vom Patienten ab, also in einem anderen Nebenraum gemacht, und da ist ja dann überhaupt kein Kontakt zum Patienten da, es sei denn, er wird telepathisch hergestellt, und ich denke, da wissen wir dann schon, dass wir als Christen da eine Grenze übertreten.
Mhm. Gut, soweit das Pendeln. Vor genau 30 Jahren hat der Arzt Dr. Franz Morell zusammen mit seinem Schwiegersohn, einem Elektroingenieur, das MORA-Verfahren entwickelt. Bekannt ist es auch als Bioresonanzverfahren oder auch als der Piotensor. Lassen Sie uns nun nach Ihrem Fragenkatalog vorgehen. Ich rufe Ihnen uns noch mal in Erinnerung. Was ist das Messgerät? Was ist die Fragestellung? Welchem weltanschaulich-religiösen Hintergrund hat eine Diagnosemethode? Die Frage ist, braucht es diesen Hintergrund, den weltanschaulich-religiösen? Welche Rolle spielt es? Wer führt wie das Diagnoseverfahren durch, also auch wieder die spirituellen Hintergründe. Nun die Frage, was ist ein Biotensor?
Diese Bioresonanzgeräte wurden von einem Arzt zusammen mit einem Elektroingenieur gemacht. Also das weltanschauliche Bild ist eigentlich relativ neutral. Die haben da jetzt keine religiösen Sachen damit einbezogen, sondern die haben einfach probiert, ein Gerät zu finden, dass Schwingungen herausfindet, die im Menschen falsch sind. Also die gehen praktisch auch davon aus, jedes Organ des Menschen sendet elektrische oder elektromagnetische Signale aus. Und das stimmt ja auch, da unser Körper einfach über Elektrik funktioniert. Und dann haben sie sich gesagt, wenn irgendwas falsch läuft, dann sind diese Schwingungen ja auch anders als normal. Ein krankes Organ hat einfach nicht die Schwingungskurven, wie es ein gesundes hat.
Mhm.
Und da haben sie jetzt probiert, eigentlich anhand von Radiotechnik, ein Gerät zu entwickeln, das diese Schwingungen herausfiltert und eben dann durch die Gegenschwingung, also durch die invertierte Form, diese Schwingungen auslöscht, beziehungsweise wieder in ihren normalen, also die falschen Schwingungen auslöscht und dann wieder in den normalen Gang bringt. Es wird vor allem jetzt bei Allergien oder chronischen Krankheiten angewendet.
Vielleicht nochmal die Frage vorher, wie sieht das ganz praktisch aus? Angenommen, jemand testet etwas an mir aus mit Hilfe des Bioresonanzverfahrens, mit Hilfe des Biotensors. Wie sieht denn so ein Gerät überhaupt aus?
Ein Kästchen.
Ein Kästchen.
Ja, also der Patient sitzt davor und kann dann, entweder hat er Elektroden, die mit dem Gerät verbunden sind, in der Hand. Das sind einfach so Metallstäbe.
Aha, also ich nehme etwas in die Hand, was mit dem Gerät verbunden ist, ja?
Genau, also manche Geräte haben es auch nicht verbunden, weil die jetzt eben sagen, das wird durch elektromagnetische Schwingungen eigentlich so übertragen. Mhm, diese Verbindung okay. Mit dem Gerät ist lediglich, dass das Gerät quasi unsere Schwingungen aufnehmen will.
Weil es soll ja auch etwas an mir persönlich gemessen werden. Das leuchtet ein. Gut.
Genau. Und die Diagnose wird oft gar nicht gemacht, weil die sagen, das Gerät findet es ja selber raus. Also da ist Diagnose und Therapie in einem Gang sozusagen.
Aha.
Und das Gerät versucht, diese Schwingungen, die krank sind, herauszufinden und eben zu korrigieren, indem es gesunde Schwingungen, also erstmal die invertierte Form einleitet, dass die Schwingung quasi platt gemacht wird, die kranke, und eine gesunde Schwingung weitergibt wieder. Das ist, nennt man die Behandlung oder auch Diagnose mit den Eigenschwingungen, weil da wirklich die der Patient anbietet, quasi von dem Gerät verarbeitet wird.
Aber vorher rede ich doch schon mal mit dem Diagnostiker bzw. mit dem Anwender, was mich zu ihm bringt, oder?
Genau. Letztendlich wird das viel gemacht, wirklich bei chronischen Sachen, wenn man alles andere probiert hat, und dann probiert man eben noch diesen Bioresonanzgerät.
Kann man auch sagen, dass wie bei der Kinesiologie getestet wird, ob der ein oder andere Stoff gut für mich ist oder auch die ein oder andere Therapie, bestimmte Wirkstoffe und dergleichen?
Das kann man machen. Da ist dann auch so eine Medikamentenwabe, nennt man das. Also so ein Metallplättchen, wo man verschiedene Ampullen reinstecken kann, wo dann einfach auch getestet wird, wie reagieren diese Körperschwingungen da drauf.
Mhm. Wie schätzen Sie denn das Verfahren ein?
Also rein wissenschaftlich gesehen, muss ich sagen, hinkt's.
Warum?
Weil wenn man das Gerät wirklich auseinander nimmt, kann man auch ganz platt mal sagen, kann man auch eine Radioantenne in die Hand nehmen. Es ist einfach nach wissenschaftlicher Meinung nach nicht möglich, dass ein Gerät es wirklich diese Schwingungen rausfiltern kann. Es ist letztendlich ein elektronisches Rauschen, was dieses Gerät produziert, wo eben mit Bandfilter einige Frequenzen rausgefiltert werden. Gut, wenn es dann gerade diese Frequenzen sind, die da im Körper falsch sind, hat man Glück. Aber man muss einfach sehen, es ist wirklich so, dass jedes Organ andere Schwingungen hat im Körper, eine andere elektromagnetische Spannung. Und die ändert sich dann auch noch je nach Tageszeit. Und da bin ich einfach skeptisch, dass es dann wirklich auf diesem Wege wirkt. Ich glaube jetzt nicht, dass es was Schlimmes ist, wenn man es macht als Christ. Aber ich glaube, man muss ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Gläubigkeit an dieses Gerät haben, um es wirklich wirken zu lassen.
Da sind wir auch schon nämlich bei der Frage, nämlich das Bioresonanzverfahren wird ja auch von seriösen christlichen Ärzten und auch Heilpraktikern und zur Diagnose und Therapie angewandt. Nämlich, da muss ich mich fragen, wie kann ich mich als Christ da herantasten, ob ich diese Testung oder auch die Therapie mit Hilfe des Biotensors, ob ich es zulasse. Also erste Regel, haben Sie schon gesagt, wer ist der Anwender?
Genau.
Und sicherlich, wie viel Erfahrung hat er?
Also man muss einfach sehen, es ist elektromagnetische Schwingung, die übertragen wird, ähnlich wie beim Magnetfeld bei der Therapie. Und die tut auf jeden Fall dem Organismus gut. Aber dass es jetzt wirklich so diese differenten Schwingungen herausfiltert, das kann ich
sehen Sie glauben. Persönlich eher kritisch?
Ja, aber es ist auf jeden Fall kein Fehler.
Ja. Gibt es denn noch Kontraindikationen, vielleicht bei Menschen mit Herzschrittmachern oder dergleichen?
Eigentlich nicht, da ja kein Strom fließt. Was ich jetzt als Christ eben dann, warum ich mir den Therapeuten auch wiederum anschauen muss, ist, dass er oft mit Fremdschwingungen behandelt wird. Das kann zum einen mit Medikamenten sein, was ja nicht schlecht ist, zum anderen nehmen aber auch manche Therapeuten, die eben wieder auf der esoterischen Schiene sind, Edelsteine oder eben besprochene astrologische Sachen, wo sie dann diese Energie weiterleiten wollen. Darum würde ich einfach sagen, Therapeut vorher anschauen. Es ist jetzt für Christen nichts, wo ich sage, ganz schlimm, aber es ist nicht so ganz seriös, wie ich es mir wünschen würde oder so ganz erklärbar.
Es war das Bioresonanzverfahren, über das wir gerade gesprochen haben. Gehen wir über zur Elektroakupunktur nach Fulda. Handelt es sich um ein Verfahren, das Hautwiderstände an Akupunkturpunkten misst.
Genau.
Welches Prinzip steht dahinter?
Man geht hier natürlich von diesen Meridianen der Akupunktur aus, die wir ja auch schon mal geklärt haben, dass es letztendlich fast unseren Nervenbahnen entspricht. Hier ist es jetzt so, dass der Patient auch eine Elektrode in die Hand bekommt, eine negative, und der Therapeut, der nimmt dann einen Stift in die Hand, der auch eine Elektrode ist, und geht mit dem auf verschiedene Akupunkturpunkte, Weil man einfach festgestellt hat, an bestimmten Punkten erreicht man manche Organe besser und versucht dort praktisch diesen Stromkreis zu schließen. Also er hat eine Positivelektrode. Und dann wird auf einer Skala, die vom Voll einfach mal so aufgestellt wurde, von 100, geschaut, wie schlägt der Zeiger aus. Also da schlägt ein Zeiger am Gerät aus, der dann zeigt, wie sehr ist dieser Stromkreis geschlossen oder auch nicht, um es mal ein bisschen einfacher zu erklären. Wenn der Zeiger in der Mitte ist, also bei 50, dann heißt es für den Therapeuten, ist alles okay. Schießt der Zeiger drüber hinaus, dann heißt es, es ist überschießende Energie, also eine Entzündung im Körper. Bleibt er unter den 50, dann sagt man, es ist Energiemangel oder eben eine Ermüdung oder eine Degeneration im Körper vorhanden. Also das ist natürlich jetzt mit diesem Chinesischen ein bisschen vermischt mit Energieüberschuss, Energiemangel. Im normalen Medizinerdeutsch sagt man einfach Entzündung oder Degeneration, Ermüdung.
Ist denn die Methode wissenschaftlich anerkannt?
Nein.
Auch nicht? Nee,
nicht wirklich. Also was eben den Wissenschaftlern nicht gefällt, ist, dass auch diese Skala einfach willkürlich gemacht wurde und dass auch hier einfach ein paar Sachen das Messergebnis verfälschen können. Es kommt auf die Stimmungslage vom Patienten an. Es kommt an, wie sehr er die Elektrode drückt, also der Anpressdruck. Es kommt darauf an, ob er schwitzt. Es kommt auch darauf an, wie dick gewisse Fettpolster sind. Die Methode ist nicht schlecht und sie kann schon Sachen aufzeigen, weil einfach diese Verbindung Haut-Organ einfach da ist. Aber ich würde auf die Reproduzierbarkeit auch hier achten, schauen, dass der Therapeut ein paar Mal nachmisst, weil ich eben jetzt ein paar befreundete Zahnärzte befragt habe und die machen da auch gern Herzsuchen. Die haben gesagt, es ist also nicht wirklich ganz zuverlässig.
Also die Elektroakupunktur nach Voll wird durchaus auch wiederum von Ärzten angewandt. Genau. Aber Sie sagen, diese Ärzte versichern sich rück und messen ein paar Mal oder sind sich auch darüber im Klaren, dass es ein Weg der Diagnosestellung sein kann, aber nicht unbedingt der einzige Weg.
Ja, und es muss dann halt wirklich auch ordentlich nochmal, meinetwegen mit schulmedizinischen Blutwerten gearbeitet werden, bevor man einen operativen Eingriff macht. Also die Therapeuten, die seriös damit arbeiten, sagen dann auch nicht, sie haben dies und jenes, sondern es ist Verdacht auf.
Also das Sie haben es ja schon gesagt, zur Herzsuche wird es oft angewandt. Genau. Da wären wir auch schon bei der Frage, zu welchem Zweck wird diese Methode angewandt?
Eben zum einen, um festzustellen, zum Beispiel gerade bei Zahnärzten, weil es ja oft diese Vereiterungen gibt in den Zahnhöhlen unten drin, wo man sonst nicht so feststellen kann, wo einfach sehr viele Krankheiten auch davon ableitbar sind, dass dort diese Eiterungen sind. Oder eben auch, man kann Medikamente, testet man zum Teil aus damit, oder eben auch wieder Allergien, diese ganzen chronischen Sachen, dass man einfach auch schaut, was ist insgesamt in dem Körper, was macht der Darm, was macht das Herz. Es ist eben eine erste Hilfestellung, wo man dann weiß, wo man weiter etwas wissenschaftlicher diagnostizieren muss.
Also
und man nimmt es eben auch als Therapieform. Und da ist es wiederum sehr gut, weil man dann einfach elektrischen Strom in diese Punkte reinleitet, was ja wiederum den Nerv ein bisschen aufrüttelt, ein bisschen besser zu arbeiten und das Organ besser zu versorgen.
Und da bewahrheitet sich dann auch der Name Elektroakupunktur nach Voll.
Genau.
Also es werden keine Nadeln in die entsprechenden Meridianpunkte hineingestochen, die tun ja auch manchmal sehr, sehr weh, sondern eben mit farbigen Aufsätzen werden diese Punkte stimuliert und somit auch die Organe. Kommen wir zum Abschluss zur Physiognomie. Die Physiognomie, als Physiognomie bezeichnet man die äußere Erscheinung des Menschen, speziell die für einen Menschen charakteristischen Gesichtszüge. Physio, das heißt Körper, und Gnomie, griechisch Gnome, das heißt also Wissen. Und so könnte man das Wort Physiognomie auch übersetzen mit Körperwissen.
Genau.
Was kann aus der Betrachtung des Gesichts herausgelesen, also diagnostiziert werden, Frau Dörflinger?
Was man sich zuallererst anschaut, ist einfach auch, wie sieht die Hautfarbe aus? sind da Untertöne da, die nicht so mit der normalen Hautfarbe übereinstimmen. Dann schaut man sich gern an, wie sind die Linien, also die gewisse Mimikfalten ausgeprägt. Da kann man auch einfach auch schon ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Das heißt ja nicht umsonst, ist einem was über die Leber gelaufen. Man kann einfach wirklich an bestimmten Falten, Formen, Tiefen erkennen, was da auch an Organen zum Teil vielleicht am Geschehen ist. Dann schaut man sich natürlich vor allem auch die Augen an, Verfärbungen, Ringe, was auch immer. So eine Kurziris-Diagnose quasi. Dann schaut man auch Hautveränderungen an, was macht die Haut, auch von Trockenheit oder Nässezustand, Fettigkeit, solche Sachen. Dann schaut man auch Nägel und Haare an. Ich meine, die meisten kennen ja diese Flecken, wenn es dann Kalziummangel hat und so und Eisenmangel. Und dann gibt es eben auch die Rillen, die was aussagen, je nachdem, ob sie längs oder quer und wie tief sie verlaufen. Dann die Zunge guckt man sich auch gern an, wie die von der Färbung her ist, ob sie von der Formung her was auffällig ist. Es gibt zum Beispiel, wenn die Lymphe nicht mehr richtig abtransportiert wird, wird die Zunge auch ein bisschen dicker. Und dann kann man da sehr gut die Zahnabdrücke an den Seiten sehen. Solche Sachen schaut man sich an. Also Leute, die sich da wirklich viel damit beschäftigen und das viel machen, also die richtigen Profis, die haben im Wettstreit mit schulmedizinischer Diagnosestellung fast 100%ige Übereinstimmung gehabt. Aber man muss sich sehr gut damit beschäftigen.
Da sind wir auch schon bei der Bewertung der Physiognomie.
Ja, also ich finde es eigentlich eine spannende Sache. Und ich so zum einen ersten Eindruck gewinnen, finde ich das toll. Ein absoluter Profi kann da auch wirklich super Aussagen machen, an welchen Organen es fehlt. Ich würde aber auch da wirklich gucken, wie sehr viel Erfahrung hat der Mensch. Und natürlich, bevor ich irgendwas operieren oder sonst Eingriffe machen lasse, die etwas weitergehen, würde ich natürlich mich schon auch noch schulmedizinisch absichern.
Also die Physiognomie kann durchaus auch als Ergänzung Ihres Erachtens angewandt werden, um eine schulmedizinische Diagnose noch einmal auch zu untermauern oder auch um auf die richtige Fährte zu kommen, wo eine Schwachstelle ist bei dem Menschen, wo der Krankheitsherd sitzt. Ja, danke schön. Das war die Sendung Diagnoseverfahren aus christlicher Sicht. Mein Gast ist Monika Dörflinger. Sie ist Heilpraktikerin und Autorin des Buches Wege der Heilung, alternative Diagnose und Therapieverfahren aus christlicher Sicht. Danke schön, Frau Dörflinger. Ja, liebe Zuhörer, zum Thema alternative Diagnose- und Therapieverfahren gibt es einige Bücher, die wir empfehlen, zu Rate zu ziehen, und auch eine Schrift des Vatikans mit dem Titel Jesus Christus, der Spender lebendigen Wassers, mit Überlegungen zum New Age. Die Titel all dieser Bücher finden Sie bei uns im Internet unter www.horeb.org. Haben Sie Fragen zur Sendung, rufen Sie gerne auch unseren Hörerservice an. Die Nummer ist die 0700 7525 7525. Den Hörerservice erreichen Sie von 9 bis 12 und am Nachmittag von 13 bis 16 Uhr. Informationen finden Sie auch im Internet unter www.horeb.org, und dort können Sie sich auch die Sendung kostenlos herunterladen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich verabschiede mich von Ihnen.